brauche ich in der Ehe als Kanzler? Also ich brauche viele Charismen in der Ehe, aber die Ehe selber ist eben kein Charisma. Die Berufung zur Ehe ist, dass wir füreinander die Bezogenheit auf einen Menschen. Ich entscheide mich eben für einen und es ist füreinander und es ist das Miteinander. Es ist so ein reifendes Wir. Beide haben Platz und beide können sich entfalten. Das wäre das Ideale. Ja? In der Realität schaut es leider oft anders aus, aber grundsätzlich so soll es sein. Und das musst du mal auch jahrzehntelang durchhalten. Ja? Das ist schön, wenn du frisch verliebt in den ersten Ehejahren noch viel bemüht, ja, oder im ersten Monat. Und wenn der Ehemann sagt, ich habe bei der Hochzeit gesagt, ich liebe dich, das muss für den Rest des Lebens reichen. Ne?
Ich habe es eh schon mal gesagt. Ja?
Aber leider sind das nicht erfundene Dinge, sondern eher Realität. Und genau das, dieses Charisma der Zärtlichkeit und Charisma der Geduld, das sind ganz wichtige Charismen, damit die Ehe gut geht, weil sonst wird es zart. Wenn ich als Frau schon vertrockne, weil ich nie ein liebes Wort und nie irgendwie eine Anerkennung und eine Wertschätzung kriege, nie eine Zärtlichkeit, sondern nur, jetzt bist du mein Eigentum, das gibt es aber ganz oft und auch noch heute. Und jetzt wieder vom großen Blick her, das Ich und Du, wir überschreiten uns zum Du des Kindes hin und aber auch auf das Du Gottes hin. Wir sind Mitwirker an der Schöpfung. Also aus der Liebe von Mann und Frau entsteht ein neues Leben. Und also dieses Fruchtbarwerden ist eben eine Gnade des Schöpfers, ja, dass er das so angelegt hat. Und wir rufen mit dir für dich. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Also ich bin nicht nur für den Partner berufen, das ist kein Selbstzweck, sondern wir haben auch gemeinsam berufen. Und es geht auch darum, dass wir uns nicht immer nur anschauen, sondern eigentlich in dieselbe Richtung schauen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Gemeinsam uns helfen zur Heiligkeit. Es reicht nicht, wenn der eine sagt, ja, ich gehe in die Kirchen und ich bin jetzt der gläubig ist und der andere nicht, sondern ich bin verantwortlich, dass mein Partner heilig wird und mein Partner ist verantwortlich, dass ich heilig bin. Also Johannes Paul II. Sieht die Ehe als Heilsweg, der seit der Erschaffung des Menschen im göttlichen Heilsplan vorgesehen war. Und man kann die sakramentale Ehe und die darin Gott gewollte Dimension der geschlechtlichen Liebe und Sexualität als eine spirituelle Lebensform entdecken. Komme ich danach noch drauf. Das ist ganz entscheidend. Das vertieft dann erst die christliche Ehe. Das Ehesakrament spendet nicht der Priester, sondern spendet sich die beiden gegenseitig. Wobei die Kirche die Anwesenheit eines zu glauben folgenden Priesters und weiteren Zeugen verlangt, damit ich nicht geheime Eheschließung machen kann und mich zehnmal verheiraten kann, weil ich sie verspreche, die drei und die und die und die. Und zehnmal das Sprüchel aufsage, ja, also so geht es nicht, man muss auch immer ein Schutz sein und ich kann also nur einmal jemanden versprechen. Und dann hält es ja, und dann, was liegt, das biegt. Ja. Also in der Ehe werden Mann und Frau unwiderruflich zum Geschenk füreinander, auch wenn manche eben, was ich denke, wo ist denn das Geschenk, da ist mir die Qual. Werden unwiderruflich zur Qual füreinander, hoffentlich nicht, Menschenfluchcharakter. Also, auch wenn es in einer Ehe schlecht ist, ja, und ich mir sicher bin, also auch vor Gott sicher bin, wenn ich mich hineinhöre und mir denke, die Ehe ist gültig und da gibt es nichts zu annullieren, dann handelt Gott. Dann kann ich auch als alleinstehende Person, wenn der andere Partner furchtbar ist, ja, kann ich trotzdem auch einseitig die Ehe erneuern und dann kann das Sakrament der Ehe wirksam werden und kann Frucht, Heil und Segen bringen. Und es kann sein, dass wir dann trotzdem zum Geschenk füreinander werden. Wenn ich ganz bewusst die christliche Ehe liebe, auch wenn es furchtbar ist. Es kann das Furchtbare sich ändern und kann sich in etwas Heiliges wandeln. wie ein Dreieck, aber Gott ist nicht in der Mitte, sondern er wirkt durch und an den Ehepartner. Es ist nicht so, dass Gott der Dritte im Bund ist, das wäre ein falsches Bild, sondern Gott durchdringt also die beiden Ehepartner und die Kinder. Also die Familie nimmt teil an der innertrinitarischen Liebe Gottes, deren Austausch zwischen Geben und Nehmen, zwischen Schenken und Empfangen, zwischen Hingabe und Hingabe ist. Der Mann wird im Sakrament der Ehe in den Bräutigam Christus gewandelt, er bekommt dadurch die Liebesfähigkeit Christi in allen Bereichen, in denen er für seine Frau lebt, arbeitet und wirkt. Er liebt seine Frau wie Christus als Bräutigam, seine Braut die Kirche liebt. Das wäre es. Ziemlich ordentlich Spruch, aber das ist der christliche Sinn der Ehe. Und außerdem ist Christus, der die bräutliche Liebe in der Frau bewirkt, und in ihr wird was wesenhaft anders. Also diese Brautschaft, die bleibt in der Frau, in der Ehefrau, weil sie durch die Liebe des Mannes, und Christus im Mann liebt, sie sich immer wieder als je neue Braut erleben darf. Und zwar nicht nur eingebildet, sondern sakramental wirksam. Das ist der Unterschied. Ich kann mir so auch einbilden, dass ich jetzt Braut bin und komme in die Hochzeitskleid daher. Dann hat das Berechtigung, aber man wird sich dann einfach nur kennen nicht aus. Ja? Aber wenn er diesen Prozess mitgeht, dann wird ihm die Frau im Brautkleid erinnern, dass sie heute die Braut ist, auch wenn sie schon 20 Jahre verheiratet sind. Das sakramentale Zeichen liegt in der gegenseitigen, von Glauben und Liebe erfüllten Hingabe der Partner aneinander. Die Hingabe Christi an seine Kirche wird von den Ehegatten in gnadenvermittelnder Weise mitvollzogen. Und die sakramentale Gnade ergibt sich daraus, dass die Ehe von Getauften das Abbild und die Teilhabe an der übernatürlichen Vereinigung zwischen Christus und der Kirche ist. Ganz schön formuliert, ganz einfach. Das Ja-Wort Jesu verbindet sich mit dem Ja-Wort der Brautleute. Und deshalb wird das Ja-Wort auch erneuert und dadurch wird auch die Ehe erneuert. Und deshalb ist die Ehe ein Dauersakrament, das heißt, es ist nicht nur ein einmaliges Sakrament, sondern das können das Ehepaar ständig erneuern. Ich kann die Beichte nicht erneuern. Das ist ein einmaliges Sakrament und dann muss ich wieder mal beichten. Ich kann nicht sagen, ich war eh schon vor 10 Jahren, das muss reichen und ich erneuere also die Ehe, die Beichte vor 10 Jahren, das muss reichen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht die Beichte erneuern. Aber ich kann die Priesterweihe erneuern, ich kann die Ehe erneuern. Das sind Dauersakramente, die man kraftvoll erneuert. Ja. Der Mann hat Kraft des Ehesakraments Anteil am Hauptsein Christi. Also der Mann hat auch dann die Erlaubnis, auch für die Frau was zu sagen. Und die Frau sagt in Liebe was der Mann sofort gemacht wird. Wenn der Mann die Frau total liebt als Frau, wird er alles das tun, was die Frau ihm sagt. Und wenn die Frau ganz liebevoll für den Mann da ist, wird sie alles tun, was der Mann sagt. Also es ist ein gegenseitiges sich verschenken, selbstverständlich. Ja. Gut, dazu sage ich dann eben mache ich noch was, das würde zu weit führen. Genau. Das ist. Wer hat das geschrieben? Weißt du das? Das ist ein wichtiges Zitat. Die ehrliche Vereinigung von Getauften ist kein profanes Geschehen, sondern geschieht auf sakramentale Weise. Das heißt, der Geschlechtsverkehr ist geheiligt. In diesem Rahmen schenken und empfangen sich die Brautleute gegenseitig, machen sich selbst ihren Leib zum Geschenk. Ja. In der liebenden Vereinigung vollziehen die Eheleute, was sie sich im Altar versprochen haben. Freie, vorbehaltlose und treue Liebe, die zur Fruchtbarkeit berufen ist. Sie werden einander zum Geschenk. Und sagen sich also gegenseitig zu. Ich liebe dich uneingeschränkt und für immer. Ich schenke mich dir ganz und halte nichts zurück. Die beiden sind nicht mehr zwei, sondern eins. Wir sind eine Familie, beständig und für immer. Ich liebe dich, unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder. Und das ist das, was mir aber noch wichtig ist, wenn man das selten hört, was aber theologisch ganz wichtig ist. Es geht um das Auspacken des Sakraments der Ehe und das Erneuern des Sakraments der Ehe. Indem ich das Sakrament der Ehe nicht nur erneuere, indem ich Ehespruch wieder sage gemeinsam, und das sollte sich jedes Jahr mindestens einmal sagen, ich will dich lieben, achten und ehren, und so weiter, ja, das sollte man erneuern, aber man sollte auch wissen, dass man im Vollzug des Geschlechtsverkehrs das Sakrament der Ehe erneuert. Und wenn man die Gnade des Sakraments der Ehe erneuert, kann man das auch wirksam machen für andere. Man kann da auch alle Anliegen mit hineinnehmen. Wenn man aber das so flach sieht, es gibt ja vier Ebenen vom Geschlechtsverkehr, die körperliche, die psychische, die geistige und dann noch eben die geistliche. Und wenn man nur die körperliche Ebene sieht, dann begnügen sich viele Eheleute damit, dass sie nur eine erotische Anziehungskraft ausüben. Was wichtig ist, das darf jetzt da nicht verloren gehen. Ne? Also auch wenn man älter wird, geht es darum, auch noch die Schönheit der Frau zu sehen, auch die innere Schönheit, alles. Auch wenn der Körper älter wird, geht es trotzdem um die Hingabe im Geschlechtsakt. Und wenn es aber nur so eindimensional ist, sucht sich der Mann eine Jüngere und die Frau sagt, sie will nicht mehr, weil das ist ja alles zu mühsam. Und das ist schade, ja? Weil dann ist es nur eine eindimensionale körperliche Ebene. Da gibt es aber eben noch drei Ebenen drüber. Und die Folge ist dann, dass sie oft nicht mehr empfänglich sind und dass die ursprüngliche Größe und Bedeutung Sexualität einfach verschwindet. Das ist bei ganz vielen Paaren so. Sexualität, in welcher sich Mann und Frau einander schenken, ist keineswegs etwas rein biologisches, sondern betrifft den innersten Kern der menschlichen Person. Die leibliche Ganzhingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und Frucht personaler Ganzhingabe wäre, welche die ganze Person auch in ihrer zeitlichen Dimension mit einschließt. Wenn die Person sich etwas vorbehielte, zum Beispiel die Möglichkeit, in Zukunft anders zu entscheiden, so wäre schon dadurch ihre Hingabe nicht umfassbar. Ein familiäres Konsortium. Also, dann ist die Ehe die Grundlage der Familie. Diese Ich-Du-Beziehung weitet sich zum Wir. Und die eheliche Liebe ist fruchtbar und die sexuelle Vereinigung soll offen sein für das Empfangen eines Kindes, auch für mehrere Kinder. Und deshalb ist es auch logisch, dass nur die natürliche Empfängnisregelung, also ganz logisch, nur die ist die einzig mögliche Form, wie man nicht verhütet, sondern wie man die Empfängnis regelt. Ja? Weil wenn man sich auskennt, wann die fruchtbaren und die unfruchtbaren Tage sind, kann man mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, wie lebe ich was. Und wenn so ist, dass die Frau in der fruchtbaren Zeit da viel mehr Lust hätte, geht es wieder nicht nur um die körperliche Dimension, sondern es geht um die vielen Dimensionen. Und dafür ist in der unfruchtbaren Zeit für die Frau so, dass sie sich viel mehr hingeben kann und viel mehr öffnen kann, weil es, wenn eben der Kinderwunsch ist, nicht besteht. Also da gibt es ganz viele Ebenen, auf die man draufkommt und da ist irgendwie dann ganz klar, dass die Pille einfach nicht nur der Frau wehtut, sondern auch der ganzen Beziehung wehtut. Ja? Dass man da von sich automatisch wegkommt, dass man da in sich selber nur noch gut spürt und dass man dann immer nur auf der untersten Ebene bleibt. Und die unterste Ebene wird dann eben oft schal. Ja? Und deshalb, wenn dann die unterste Ebene schal wird, versiegt die Liebe oder wird die Liebe weniger und man kommt nicht tiefer. Und oft ist es die Frau, die die Sehnsucht hat, dass die Liebe tiefer wird. Und die ist schon bereit für die höheren Ebenen und der Mann kapiert immer noch nichts. Das ist eben die große Gefahr. Und deshalb geht es immer darum, sage ich auch immer, ganz wichtig ist, wenn die Frau einen geistigen Prozess macht, muss sie den Mann mitnehmen. Wenn sie den Mann nicht mitnimmt, ist sie selber schuld, weil dann kann sie nicht erwarten. Die ist dann schon 50 Schritte weiter der Heiligkeit, zwar noch 2000 Schritte hinter den Ehelosen, aber trotzdem schon viel weiter. Und der Mann ist irgendwo und die hat den Mann verloren. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst jetzt die 50 Schritte zurück und sagen, hey Mann, du bist mein Mann, wir gehen jetzt davon, wir sind 5 Schritte und die gemeinsam. Und das ist ganz entscheidend. Wenn ich vergesse, meinen Partner mitzunehmen, dann habe ich nicht wundern, wenn die Ehe schlecht wird. Wenn jetzt der Mann sagt, sicher nicht, in 100 Jahren gehe ich einen einzigen Schritt, dann fängt das Leiden an und dann geht es darum, zu schauen, was was sind für Verletzungen, dass er nicht mehr will. Ja? Und dann bin eigentlich ich zuständig als Individuum zu Gott, zu beten und zu ringen und ihm die Dinge anzubieten, damit er sich auch öffnen kann. Nicht durch Sudern und Jammern und Reden, sondern wirklich durch Opfern, Beten und Leiden, dass er einen Prozess macht, sich zu öffnen. Und ich habe Gott sei Dank ganz viele Beispiele, wo die Frauen den Mann frei gebetet hat, dass er sich öffnen konnte für Christus. Das ist gelingt. Aber oft ist es ein Kreuzweg. Warum? Weil sie es vorher verschlafen haben. Und wenn vorher Paare sich trauen, ohne dass sie sich ganz hingegeben haben, oder der ganz hingegeben an Jesus, braucht man sich nicht wundern, wenn man nachher echt Probleme hat. Wenn ich Priester bin, ich kein Ehepaar trauen, dass ich vorher ganz sicher gemacht habe, sonst quer mich als Priester, weil dann weiß ich, das wird hart. Selbst wenn einer schon bekehrt ist, das reicht nicht, jetzt müssen beide bekehrt sein. Und sonst würde ich sagen, bitte noch zur Natur-Ehe, ihr könnt es sowieso nicht heiraten und später ist ein Kapital, aber das sind Kapitale, packt sie eh nicht. Also ich wäre da sehr, sehr streng. Warum? Weil das so etwas Kostbares ist, genauso wie dieses Charisma der Ehelosigkeit. Es kann auch jeder leben, beziehungsweise easy. Und viele leben ehelos, aber nicht charismatisch, christlich ehelos. Sondern viele leben irgendwie ehelos und viele leben irgendwie zusammen. Ja, das kann ich machen, aber dann ist es bei einem Faden und dann kommt der andere. Das sind christliche Ehe. Ja, und wenn die Ehe echt stark christlich ist, dann ist es Zeugnis für die Welt. Dann strahlt es. Strahlt anders als die christliche Ehelosigkeit, aber heilige Familien braucht es auch. Und heilige Familien sind sicher auch ein ganz starkes Zeichen, weil es in die Welt hineinwirkt. Und die heiligen Familien tanken dann wieder auf bei den Ortsgemeinschaften und sind froh, dass sie, was ich so gesagt habe, ins Herz der Kirche zurückkommen können. Und dann auch wieder rauszugehen in die Welt und dort aber auch ihre Berufung zu leben. Und die ist eben im Alltag zu leben, dass Christus Platz hat in der Welt, ja? Dass Christus in der Welt gesehen ist. Kraftvoll verkünden, liebe Christi. Ja, Freude und Schmerz. Es ist die Einheit eine Gabe Gottes. Und also die Einheit ist auch ein starkes Zeugnis. Ja? Wenn ich als Paar die Einheit lebe, ist das sicher auch großartig. Ja, jetzt von den Wickeln. Die Sehnsucht nach der Ehe kann verschüttet oder verdrängt werden, weil ich katastrophale Erfahrungen in meiner Familie habe, meine Eltern, Scheidung, traumatische Verletzungen, Missbrauchserfahrungen. Ich habe viele Klienten, wo die Missbrauchserfahrungen gehabt haben, schwierigere, also Ärger und weniger habe, aber bei allen ist dann gleich, dass sie sagen, ich glaube nicht, dass meine Ehe gelingt oder ich bin eh schon geschieden, weil ich habe schon erlebt, dass meine Ehe nicht gelingt. Und bei dramatischen Erfahrungen ist auch der Wunsch nach sexueller Intimität einfach geschwollen und gebrochen, das geht klar. Obwohl es, mir hat mal eine Klientin gesagt, ich bin mit meinem Mann zusammen und es funktioniert alles gut. Diese missbraucht worden, ist schwer missbraucht worden. Und sie hat gesagt, es gelingt ihr deshalb, die Ehe gut zu führen, das ist auch sehr christlich, weil im Geschlechtsverkehr fühle ich mich Prostituierte und das ist in Ordnung für mich. Also katastrophale Verletzung. Das nur so bewältigen kann und das auch akzeptiert. Was natürlich erschütternd ist, aber sie sagt, es ist ja wichtiger, dass das Band der Ehe aufrechtzuerhalten, als wie auf ihre eigenen Empfindungen zu achten. Was ein Wahnsinn ist, weil das ständig eine neue Verletzung ist. Und trotzdem muss sie für sich einen Ausgleich finden, was geht und was geht nicht, was sage ich aus und was sage ich nicht aus. Aber das sieht man oft, wie gebrochen solche Strukturen sind und nach außen leben die super Ehe. Und nach außen sind die auch. Also ein engagiertes christliches Paar, nach innen ist es eine Katastrophe. Und trotzdem möchte ich nicht sagen, dass es falsch ist. Sie arbeitet daran, dass sie dann Stück für Stück heiler wird, das braucht aber, das geht dann ein bisschen mehr. Und damit muss man sagen, es ist ein legitimer Weg, auch wenn die Empfindungen furchtbar sind. Und damit sieht man auch, die Empfindung ist nicht immer das Richtige. nur sie hat für sich eine brutale Art der Sprache gefunden, wie sie das aushält. Ja. Hindernisse sind auch oft Ängste. Angst vor näheren Vertrauten, Angst vor Ablehnung, Angst vor neuem Ungewissen. Also es gibt da auch Ängste in der Beziehung, auf die man eingehen muss. Dann ist oft ein Hindernis Bindungsunfähigkeit. Muss ich auch schauen, ist der Mensch beziehungsfähig, dass er aushält, eine länger dauernde Phase der Beziehung, wo er sich auch binden kann, jemand. Wenn nicht, braucht es eben den wirklich auch Nachreifung. Entweder ist es eine fehlende individuelle Reife, problematische Erziehung, oder es sind andere Einflüsse. Ja? Oft sind auch das gesamtgesellschaftliche Faktoren. Dann kann Entscheidungsschwäche sein, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass sie eben noch nicht entscheiden können. Oder sie trauen sich zwar, aber sie trauen sich dann doch nicht und limitieren das wieder alles. Dann die Unreife ist auch ein ganz großer Punkt, den ich eh auch schon gesagt habe. Und Versuchungen gibt es eben. Macht- und Lustfixierung, ich heirate nur, weil ich jetzt über diese Frau herrschen kann, ja? und weil ich nur meine permanente sexuelle Befriedigung sehe, wo ich immer sagen kann, weil ich will. Ja? Die Frau wird nämlich gezwungen, die Pille zu nehmen vom Mann, ja? Also ganz furchtbar. Ja. Dann der Egoismus ist ähnlich, es gibt aber krassen Egoismus, von Pillengabe ist da keine Spur. Das hat nichts zu tun mit sakramentaler Ehe. Oder ich schaffe das, ich schaffe die Schwierigkeiten in der Beziehung. Untreue ist, also Fremdgehen, ist oft eine Folge von, dass schon ganz viel kaputt geworden ist in der Beziehung. Und meistens ist nicht ein Partner allein der Schuldige, dass eben er fremdgeht, sondern das hat eine Geschichte. Dass er auch oft, oder mittlerweile immer mehr Frauen fremd als Männer, dass der Mann die Frau wirklich auch wegtreibt. Also gegen die Untreue unbedingt sofort ankämpfen, aber das Schlimme ist, zu mir kommen auch Paare, die dann, wo ich immer ganz klar ist, dass sicher einer oder beide gehen da fremd und sie wollen es auch nicht thematisieren, das ist ein heiliges Tabu, was nicht besprochen wird, ganz furchtbar. Und erst letztens war es so, dass man dann so weit gekommen ist, dass einer zugegeben hat, er ist fremdgegangen und die Frau hat sich über ihn ausgelassen und ihn fertig gemacht und er schwimmt zwischendurch. Und dabei ist sie immer auch fremdgegangen, die letzten Jahre. Das war bewusst ganz lange nicht zugeben, bis das dann endlich rausgekommen ist. Und jetzt ist halt alles hin und sie haben wirklich das ganze Haus in Schutt und Asche gelegt und das Problem ist, dass sie es neu aufbauen. Ne? Und wahrscheinlich bauen sie es eh auf. Es gibt immer gute Gründe, um das Paar doch noch zusammenbleibt. Aber da ist man halt weit weg von einer christlichen Ehe, wie man es am Anfang gezeigt hat. Das heißt, eigentlich sind von den Versuchungen geht es den christlichen Ehepaaren schlechter als denen, die in der Ehelosigkeit, in der christlichen Ehelosigkeit entschieden leben. Aber bis sich jemand zur christlichen Ehelosigkeit entscheidet, ist der Weg schwer, das sind die Versuchungen vorher schwer. Und bei der christlichen Ehe sind Versuchungen vorher leichter und dafür nachher schwer. Also das ist eine große Herausforderung in der Ehe, die dauert aber noch länger. Ja? Ja. Ehe kann ein Heilmittel zur Heiligkeit sein und die Erneuerung des Ehebundes ist ein ganz zentrales Heilmittel, ganz wichtig, das öfter zu erneuern. Also wir haben nicht erneuern alle viertelhalben Jahre oder wenn es notwendig ist, auch anlassbezogen, auch mit einem Versöhnungsakt. Und ja, das war's jetzt von den Folien her. Und vielleicht noch abschließend, einfach ist beide Berufungen haben einfach einen ganz, ganz tiefen Wert und ergänzen sich eben nicht. Wie ich schon am Beginn gesagt habe, sondern jeder hat seine eigene Selbstständigkeit, aber in Summe ist es ganz wichtig für das Gesamtbild der Kirche. Aber es ist nicht so, dass sie sich jetzt einander brauchen würden oder ergänzen würden, das stimmt nicht, sondern jeder hat seinen eigenen Wert und deshalb ist es vielleicht wichtig, dass sie sich brauchen. Aber es ist nicht so, dass wenn ich jetzt ehelos leben müsste, würde ich mir schwerer tun, heilig zu werden. Und wenn jemand, der zur Ehelosigkeit berufen ist, heilen müsste, würde sich auch schwerer tun, heilig zu werden. Also jeder soll das mutig wagen und auch mutig suchen, damit er heilig wird. Und für diejenigen, die sagen, ja, ich wüsste schon, was ich will, aber ich habe es nicht, ich finde es nicht, oder ich kann es nicht, oder ich brauche es nicht, dann geht es einfach, dann führt der Weg noch hin bis zur Entscheidung. Ja? Und der Weg hin ist auch ein Weg der Heiligkeit. Wenn ich am Weg der Heiligkeit sterbe und noch nicht entschieden bin, ob ich jetzt da in die Richtung und die Richtung gehe, aber ich habe mich nur bemüht, heilig zu leben, ist es genauso gut. Das ist ja nicht schlecht. Und vielleicht gibt es Gründe, warum ich nicht entscheiden kann, vielleicht gibt es wirklich Gründe, die auch Gott berücksichtigt. Und dann habe ich jetzt keinen Nachteil gegenüber denen, die schon entschieden haben. Aber das ist so wie mit den Arbeitern im Weinberg. Ein paar haben schon ganz früh sich entscheiden können, weil sie als erste gefragt worden sind. Und die haben ein Leben lang im Weinberg gearbeitet. Das war schön und anstrengend zugleich. Und ein paar sind in der letzten Stunde zu kommen und dann kriegen alle das Söhne. Also alle erreichen den Himmel und erreichen die Heiligkeit. Aber die Zeit davor war für die, die bis zur elften Stunde warten müssen, hart. Und die Zeit, die ab der ersten Stunde gearbeitet haben, war auch hart, weil sie haben anstrengend arbeiten müssen. Also es ist eigentlich wurscht, was hart ist. Einmal ist das hart, einmal ist das hart. Aber ich kann, bitte spielt es im Koffer, ich kann sagen, super, ich habe bis zur elften Stunde Pause gehabt, großartig, ja. Keine Sorgen, kommt nur auf mich schauen. Ja. Und die anderen können sagen, super, ich habe ab der ersten Stunde Arbeit gehabt, großartig, nehmen wir nie Fahrt. Also es ist immer, wie sehe ich es, ja. Und wie stehe ich dazu? Ich kann aus allem alles schlecht reden oder ich kann auch